Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Heute haben wir eine ganz, ganz spannende Folge für euch. Und zwar geht es um Elefanten, es geht um Wälder, es geht um Millionen von Euros und ja, es geht um Berge, die wir besteigen wollen mit euch. Und zwar Schritt für Schritt. Freut euch auf unsere Insights in puncto Bergsteigen und ja, wie man Millionär wird. In dem Sinne, viel Spaß.
Your Bannister Mile mit Clara, Lennart und Christian.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Der Podcast, habe ich noch nie gesagt, aber es ist eine Premiere für deinen Weg in die Freiheit. Schön, ne? Ich starte so leicht ironisch und sarkastisch, aber wie auch immer. Christian, Clara, ihr seid in Münster?
Yo.
Sehr schön.
Und es scheint die Sonne.
Same here. It's a beautiful, beautiful day. Kaiserwetter. Er hat ein Freund von mir das mal genannt. Das ist Kaiserwetter.
Ja, Kaiserwetter. Ja, ne? Kaiserwetter, stimmt. Ja. So, unser Kaiser. Unser Kaiser. Ich vermisse ihn.
Ja, heutiges Thema. Es ist uns, glaube ich, schon häufig persönlich auch über den Weg gelaufen. Wir hören es immer wieder bei unseren Mitarbeitern, bei Freunden, bei kreativen Chaoten, wie es mir einer ist und so weiter, dass häufig die Projekte, die man sich überlegt, die man anfangen möchte, höher sind als der Mount Everest. Sprich, man sieht das Ende und die Spitze gar nicht und fängt deswegen gar nicht erst an. Und da haben wir, glaube ich, zumindest ganz gute Ansätze, wie man das Thema angehen kann, wie man so ein Riesenprojekt Mount Everest runterbrechen kann und wie man den Berg Etappe für Etappe besteigen kann. Richtig oder richtig?
Richtig oder richtig. Und wenn ich dazu sagen darf, ich glaube, dass Mount Everest ja immer auch in the eye of the beholder ist, also im Auge des Betrachters. Das heißt, was für einen Mount Everest sein kann, ist für einen anderen vielleicht also nicht einmal ein Sandkorn. Und die Frage ist halt, was ist es denn, dass es eben so groß wirkt? Und zweitens, was ist es, das man tun kann? Ganz praktisch, ich glaube, das sollte man auch dazu sagen. Eine ganz praktische Folge auch heute, was man ganz praktisch tun kann, um diesen Mount Everest miraculously zu shrinken. Was heißt das auf Deutsch?
Wundersame Weise zu schrumpfen.
Danke, schrumpfen, shrink to shrink.
Gerne, okay, gerne. Sehr gerne.
Wolltest du aber sagen?
Ich sag dann was dazu, wenn es ums Praktische geht.
Echt jetzt?
Ja, ihr habt so gut vorgearbeitet, ich habe gar nicht mehr viel hinzuzufügen.
Okay.
Ja.
Okay, naja, geh. Okay.
Aber ich freue mich auf das Thema, ich finde das gut. Prokrastination, glaube ich, ne?
Ja, Prokrastination.
Das ist das Fachwort, ja. Dass man genau. Die Dinge einfach nicht macht, wo man sie machen muss. Ich kenne das aus meiner Studienzeit. Da habe ich die Hausarbeiten und alles, was zu tun war, immer in der Nacht davor gemacht, bevor ich es abgeben musste.
Mhm.
Hat sich vorher nicht ergeben.
Aber das ist, glaube ich, also ein Thema, das viele intelligente, kreative Menschen haben, dass sie unter Druck eigentlich besser arbeiten. Also mir geht es da eigentlich genauso. Nur, glaube ich, man muss schauen, dass der Druck da nicht so absurd wird.
Ja, und ich glaube, es kommt auch aufs Projekt an.
Ja.
Also manchmal hat es gut geklappt und manchmal habe ich mich echt gequält.
Mhm.
Das, ja, unterschiedlich. Ja.
Ich hab da eine andere Meinung zu, weil für mich ist, also ich komme aus einem absoluten Chaos, unstrukturierten Sein, in dem ich auch einfach nicht funktional bin. Also wenn bei mir Chaos ist, dann bin ich nicht funktional. Dann vegetiere ich vor mir her wie ein Schimmel an der Wand. Das ist ganz, ganz grausam. Weil ich morgens aufstehe und denke mir, Gott im Himmel, ich bleib im Bett liegen, das ist so viel. Gott beschütze. Und Prokrastination auch per Definition ist ganz, ganz spannend, was dahinter steckt. Weil es kommt wieder auf die Angst, nicht geliebt zu werden zurück. Weil Prokrastination ist nur der Selbstschutz, dass man nicht eine wichtige Sache, also quasi fertigstellt und dann in die Kritik geraten kann. Das ist ganz, ganz spannend. Weil wenn man das nicht hätte, sich das nicht vor sich herschiebt, sondern wirklich quasi annimmt und umsetzt, dann könnte man viel schneller in die Kritik geraten. Angenommen Bachelorarbeit, Masterarbeit, riesengroßer Vortrag, name it. Irgendwas, wo man wirklich Angst vor hat und was man vor sich herschiebt. Es ist die Angst davor, nicht geliebt zu werden, abgelehnt zu werden, bewertet zu werden und so weiter, weil es so große Everest sind, Berge sind, die halt wichtig für einen sind und man in die Bewertung kommen kann. Das ist ganz spannend auch vom Verständnis dahinter, wo wir herkommen. Ne? Also es ist wieder, Quelle ist die Liebe.
Wow, Liebe. Wow, das wusste ich gar nicht.
Ja, nein, das ist absolut. Und ich glaube auch die Angst vor Erfolg.
Mhm.
Ja, weil ich glaube, es ist ein Riesenunterschied. Also ich hab gerade mit einer Freundin von mir geredet, die mich gebeten hat, ihr ein bisschen zu helfen bei einer Klientin. Ja? Und so, also nicht helfen, sondern was ich halt für Ideen dazu habe zu dem Thema. Ja? Und das war einfach genau so. Also die war gerade kurz davor, so ins Licht zu kommen, also im Sinne von Gott, was ist mit, weil ich jetzt in England war, 3 Tage.
Du kannst auf Englisch reden.
Mein Hirn ist echt auf Englisch geht, und das ist wirklich fürchterlich.
Sag es in Englisch.
Ich übersetze es, Christian.
Ja, danke. Nein, also ist kurz davor, einen großen beruflichen Schritt zu machen, ja, und kommt jetzt quasi in die Öffentlichkeit, also es wird sichtbar, das ist das Wort, sie wird sichtbar, ja. Mhm. Und was da jetzt abgeht, also was da für Selbstsabotagemechanismen plötzlich da reinkommen, das ist, also wenn es nicht ein bisschen traurig wäre, wäre es extrem lustig. Ja, weil das sind Dinge, die kann man nicht erfinden. Mhm. Ja.
Aber auch da wieder, das ist ganz spannend, das Bildnis, was da hochkam bei mir, gerade wenn man sichtbar wird, ich stelle mir das vor wie ein Rasen. Der ganze Rasen ist glatt gemäht, sprich die Bevölkerung ist auf einer Höhe. Und wenn dann ein Grashalm noch oben raussticht, ist die Gefahr beim nächsten Mal vom Rasenmäher, also zumindest ist das ja unsere evolutionsbedingte Überlebensmechanismen, die dann voll eingreifen. Weil wenn man dann rausguckt, ist man absolut sichtbar und für den Rasenmäher sofort unsichtbar. Sprich, man kann sofort umgesägt werden. Und das ist ja wieder genau dieses selbe Ding was wir ja initial gesagt hatten. Ne? Also diese Angst davor, umgesägt zu werden, und zwar verbal, emotional von anderen, gejudged zu werden und so weiter, ist ganz, ganz spannend. Ne? Mhm. Aber es ist alles nur im Kopf. Stimmt. Das ist ja das Schöne.
Ja, genau.
Ja, das Schöne und das Unschöne zugleich, weil wenn es nicht im Kopf wäre, dann könnte man das ja eradikieren sozusagen. Also du kannst ja Dinge auslöschen, die jetzt, wenn jetzt ein Fleck am Hemd ist, dann waschst du das Hemd, ja, und Punkt.
Mhm. Ja.
Ein Kopf ein bisschen schwieriger.
Ja, was mir gerade eingefallen ist, ich habe ja gesagt, dass ich all meine Hausarbeiten immer auf den letzten Drücker geschrieben habe. Das war aber nicht so, weil manchmal, wenn ich wusste, ich habe eine Deadline, habe ich versucht, mich auszutricksen und mir schon im Kopf irgendwie so grob überlegt, was ich machen möchte oder schon mal Lektüre geholt oder sowas. Und dann, wenn ich das Bauchgefühl hatte, dass jetzt der Zeitpunkt ist, das zu machen, dann konnte ich das viel besser machen. Und manchmal hat es dann echt nur ein paar Stunden gedauert oder ich habe das direkt am Stück geschrieben. Mhm. Und das finde ich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, dass als Tipp von mir man die Dinge dann macht, wenn das Bauchgefühl sagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Weil ich finde, das klappt viel besser, für mich zumindest, als wenn ich sage, ich muss das heute um 3 machen, aber heute um 3 habe ich, weiß ich nicht, noch eine Einkaufsliste im Kopf und das Baby schreit oder ich muss irgendwen mit dem Auto abholen und dann kann ich es viel besser machen, wenn ich mir sage, ich nehme es mir irgendwann heute vor, wenn es gerade passt. Und das funktioniert. Manchmal.
Ja, aber also ich glaube, das funktioniert bei dir ganz gut. Ich denke aber, wenn da so eben, was der Lennart gerade erwähnt hat, also diese Angst, ja, die dann da hochkommt oder dieses Angst, nicht geliebt zu werden oder Fehler zu machen oder kritisiert zu werden, beurteilt, bewertet zu werden, ja, ich glaube, das kann das Bauchgefühl, ja, also für das Bauchgefühl des richtigen Moments, ja, glaube ich auch überschatten.
Ja, das kann gut sein. Mhm. Stimmt.
Und
ich meine nur, dass es generell mit dem Bauchgefühl leichter ist, als zu sagen, ich muss das heute um 15 Uhr machen, weil das macht noch mehr Stress.
Auf jeden Fall. Spannend. Und dem würde ich auch teilweise widersprechen, weil ich glaube, du bist der Typ dafür oder du hast den Zugang dazu, zur klaren Intuition. Aber ich bin der Meinung dass der Großteil der Menschen A nicht so ausgeprägt hat und wenn es einfach so viele riesen Projekte sind, die man anstoßen möchte, also Riesenprojekte, sei es eine Steuererklärung, ist für manche der Tod, oder vielleicht wirklich auch große Projekte, dann glaube ich, dass es einfach so unübersichtlich ist, dass man halt wirklich sich ganz klar eine Zeit setzen muss, also wirklich eine Fokuszeit und die einfach wirklich brachial einhalten muss. Also es gibt ganz viele Erzählungen und Geschichten von ganz erfolgreichen Menschen, die haben sich verbarrikadiert, die haben sich ihren persönlichen Bunker gebaut. Es gab, ich muss mal raussuchen, wer das war, aber es war ein ganz, ganz bekannter Schriftsteller, der hat sich in der Wohnung einen Bunker gebaut. Das war eine Höhle von 10 Quadratmetern, da durfte nur er rein und da war nichts drin, nichts und wieder nichts, außer seine Sachen, die er in der Zeit zum Arbeiten brauchte. Und das ist ganz spannend, wenn man sich halt dann das Gegenpol zu dieser intuitiven Arbeit wirklich in einem Bunker schafft, wie auch immer der ausschaut. Es kann im Café sein, es kann wirklich in einem 10 Quadratmeter Loch sein, wo man nur das macht, was man machen muss, wo man Angst vor hat, wo man sagt, okay, das schiebe ich vor mir her, da habe ich keinen Bock drauf, das will ich nicht, das macht mir Stress, das macht mir Bauchschmerzen, das macht Durchfall, blub, blub, blub. Runterbrechen, 2 Stunden und rein in die Höhle.
Ja, fühlt sich total stimmig an. Das erinnert mich nämlich dran, dass ich mal mit Christian darüber gesprochen habe, was ich brauche, um mit der Autobiografie weiterzukommen. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne einfach mich eine Woche, zwei, drei auf irgendeinem Leuchtturm verschanzen, wo einfach nur Wasser um mich rum ist und keine Ablenkung. Mhm.
Ja. Also das ist für die großen Projekte, glaube ich, total wichtig. Also wenn man so interne Bootcamps macht, das finde ich auch total wichtig, dass man sich auch jetzt Zeit nimmt und diesen Raum schafft. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch noch so viele einfach banale Dinge, ja, die man vor sich her schiebt. Und da kannst du nicht jedes Mal am Leuchtturm gehen.
Das stimmt.
Ja, und da wäre jetzt mein Hack, wenn ihr so wollt. Das ist etwas, was die Barbara Scher quasi immer empfiehlt. Wäre der Hack, dass man tatsächlich Dinge vorbereitet. Das heißt, ich weiß, ich muss jetzt zum Beispiel irgendwas aufschreiben und es stresst mich aber, es ist irgendwie, es wirkt zu groß oder ich schieb's von mir her. Und was ich dann tue, ist, dass ich mir, ein paar Zettel Papier und einen Stift auf den Tisch lege und vielleicht die Überschrift drüber schreibe, aber noch nicht mehr. Das Faszinierende ist, und ich habe das selbst wirklich also exzessiv ausprobiert, es ist dann viel, viel leichter, sich am nächsten Tag oder in zwei Tagen dorthin zu setzen und es einfach zu tun. Ja, und ich hätte mir das nie gedacht, dass das so, also bevor ich es das erste Mal probiert hatte, vor vielen Jahren, ich hätte das nie gedacht, dass das tatsächlich so einen riesen Unterschied macht. Und seitdem mache ich das oft, wenn ich, was ich irgendwie, was ich so wie jetzt vor kurzem für uns da diesen Businessplan geschrieben habe, ja, ich meine, die Überschrift stand einfach dort. Und das Dokument war offen und dann ist der, also die Hürde, also in meiner Wahrnehmung wird die Hürde, also reduziert sich die Hürde um mindestens 95%.
Ich habe eine Frage dazu. Ist das wichtig, ob man das als also wirklich physisch auf einem Zettel mit einem Stift hat oder ist das egal, ob man das auch im Laptop, im iPad, im, weiß ich nicht, im Handy macht?
Ich glaube, das ist eine Typfrage. Also sag mal, ich glaube, das Effektivste ist immer noch das Physische, weil man es dann einfach sieht, ja, und dort liegen sieht. Aber also bei mir funktioniert es genauso gut, wenn ich einfach das Dokument aufmache.
Okay.
Mhm. Ja, aber ich glaube, da ist jeder anders gestrickt.
Das ist eine gute Frage, weil das Schreiben, also das wirklich das handschriftliche Schreiben, macht ganz, ganz viel mit uns. Das ist tiefenpsychologisch, ist es nachgewiesen, dass also schriftliches Schreiben, nicht am PC, macht extrem viel mit uns, weil es erstmal Realität wird. Mhm. Das, was im Kopf ist, wird Realität. Ich meine, wir haben danach etwas, was wir anfassen können. Wir haben ein Blatt Papier, wo es schon draufsteht. Genau. Also es ist schon ein Stück weit Realität geworden. Von daher ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, auf der einen Seite klar, was die Science sagt, aber auf anderer Seite ist es eine ganz klare Typfrage, ne? Weil wenn man halt einfach komplett digital organisiert ist, dann ist es halt, dann ist es total gegen die Natur, jetzt auch mal irgendwie wieder anfangen zu schreiben oder so. Also kann man
nicht. Ja. Also was ich super finde, was du ja auch machst, Leonard, was ich auch mache, wir haben ja unsere, machen ein bisschen Werbung, aber jetzt eigentlich, das sollten wir gar nicht machen, weil wir kriegen ja nicht gezahlt dafür, aber machen wir trotzdem für Moleskine, unsere großen Moleskine-Notebooks, ja, die ich total super finde. Also ich schreibe da, genau, dein Durst ist in rot, ich habe es in schwarz. Da einfach Notizen reinzumachen, nur das Thema ist, glaube ich, diese Notizen müssen in weiterer Folge auch verarbeitet werden. Weil ich schreibe auch wahnsinnig viel rein und die wichtigen Dinge haue ich dann aber bei uns ins Monday-Board rein, ja, weil sie dann auch versehbar sind mit Deadlines zum Beispiel. Also dass ich dann einfach einen Alarm eingeben kann und sagen, okay, bis nächsten Donnerstag. Und dann kriege ich eine kleine Erinnerung auf meinem Bildschirm und da steht dann, hey, du musst das noch fertig machen. Mhm. Also die Kombination finde ich ganz spannend.
Finde ich auch gut, vor allem mit dem Alarm. Also dass man nochmal gesagt kriegt von außen, du wolltest doch da was machen, mach das mal. Ich habe aber noch eine kurze Frage. Moleskine, hat das was mit Maulwurfshaut zu tun oder warum heißt die Firma so?
Was? Gute Frage, was?
Wieso? Was ist die Maulwurfshaut?
The Mole, aber schreibt man anders.
Ist doch Maulwurf?
Ja, aber da schreibt man M-A-U-L, oder?
Und das schreibt man M-O-L-E.
Echt? Mole?
The Mole? Ich glaube schon, ja.
Moleskine, ah, cool. Jetzt machen wir eine Folge über Moleskine. Vielleicht ist das die Maulwurfshaut, ja? Keine Ahnung.
Hier fällt mir gerade so ein, weil ich glaube, Mole wird M-O-L-E geschrieben. Sonst wird es ja Mole heißen mit A-U.
I don't know.
Egal. Ist mir nur gerade eingefallen.
Spannend. Okay. Ja. Also ich bin auch der Meinung, dass man braucht für sich auf jeden Fall einen Ort, und das ist vollkommen egal, ob das physisch ist, ob es digital ist, wo man eine einzige Sache machen kann. Jetzt bin ich gerade verwirrt, weil ich nebenbei Moleskine google und es ist in der Tat das Maulwurfsfell.
Ja, wie cool.
Klar, du schlaue Frau. Naja, also, zurück zum Thema. Ne, Multitasking ist auch so ein Thema. Es gibt kein Multitasking. Immer Fokus auf eine Sache. Ist wie eine Sanduhr, auch ganz spannendes Bild. Das ist, wer das behauptet, dass es funktioniert, das funktioniert nicht. Das ist, also Multitasking wurde erfunden von Computern. Das war eine, das ist in den 1990ern entstanden, das war ein Programmier, hat einen Programmier-Background, weil Multitasking quasi dann mit den Browser-Fenstern angefangen hat, dass du quasi links ein Fenster aufhaben kannst und rechts ein Fenster aufhaben kannst. Und das ist Multitasking im Ursprung. Und wir haben es einfach nur für uns übersetzt, dass wir denken, dass wir zwei, drei Sachen zeitgleich machen können. Wir denken, dass wir das können, aber eigentlich können wir es nicht. Weil es ist wie eine Sanduhr. Man kann nur einen Gedanken denken. Es geht immer nur ein Sandkorn at a time. Es gehen nicht fünf auf einmal. Also es ist, genau, wir denken, dass es können.
Aber ich dachte immer, Multitasking wäre, dass ich zum Beispiel mit dir jetzt gerade sprechen kann im Podcast, aber zeitgleich trotzdem am Handy sein könnte.
Aber das geht nicht. Also probier mal aus, eine Nachricht zu tippen auf WhatsApp an mich und jetzt noch weiter im Podcast zu sprechen.
Ich konnte das, aber ich kann das nicht mehr, seitdem ich schwanger war und stille. Ich konnte das wirklich.
Ja, aber ich glaube, was es ist, also ich glaube, Lennart hat recht, man kann es nicht, aber ich glaube, ich kann es auch, dass ich extrem schnell hin und her switchen kann und dann fürs Gegenüber wirkt es dann so wie Multitasking. Ja, aber es ist tatsächlich kein Multitasking, aber es ist tatsächlich so, dass du also pro, ich sage mal, Millisekunde immer nur einen Gedanken haben kannst.
Das glaube ich auch. Ja. Wahrscheinlich ist
da, es dann wirklich mit dem Switchen. Und die Science sagt auch dann wiederum, Christian, das ist auch ganz spannend, dass jede Ablenkung, also jedes Aufgaben-Switchen 20 Minuten Zeit braucht, bis man wieder in die Tiefarbeitsphasen kommt. Das ist eine ganz, ganz spannende Science dahinter. Das stimmt. Also jedes Mal, wenn ich jetzt meinetwegen hier mit dir einen Businessplan sprechen würde und dann wieder rüber switche, mit irgendeinem Angestellten sprechen würde, dann brauche ich wieder laut Science 20 Minuten, bis ich wirklich tief im Fokus wieder drin bin und diesen Speed aufgenommen habe.
Da bin ich, also 100% Zustimmung. Finde ich auch so. Also ich habe das heute gemerkt, wie wir da mit unseren amerikanischen Partnern da jetzt ein bisschen weitergegangen sind. Ich habe so circa nach 20 Minuten, halbe Stunde, war so richtig im Flow und ist ja wirklich was weitergegangen. Und davor war es eher so ein bisschen Smalltalk und so halt irgendwie. Ja, stimmt.
Ja. Das heißt, man müsste ja eigentlich dann dafür sorgen, dass alle Ablenkungen ausgeschaltet sind in dem Moment, wo man sich fokussieren will, oder? Absolut. Das heißt, Handy in Flugmodus, schauen, dass man nicht, dass keiner klingelt, dass keiner anruft in der Zeit, dass keiner spontan vorbeikommt, also ja. So wie wenn Babys schlafen und man einen Zettel an die Tür hängt, bitte nicht klingeln.
Genau.
So irgendwie,
absolut,
oder?
Ne? Absolut.
Ja, okay. Und was ich noch für mich wichtig finde, das habe ich bei meiner Bachelorarbeit gemerkt, es gibt Orte, da kann man besser denken. Also wenn man sich jetzt keinen Bunker in die Wohnung bauen kann, aus welchem Grund auch immer, kann man für sich herausfinden, an welchem Ort man gut arbeiten kann. Und bei mir zum Beispiel war das tatsächlich der Starbucks am Kölner Hauptbahnhof, wo unfassbar viele Leute rein und rausgehen, aber ich konnte da richtig konzentriert arbeiten und der Keller, das ging auch. Und ich konnte vor allem nachts gut arbeiten. Also das war jetzt beim Starbucks nicht möglich, aber ja, also ich habe einfach verschiedene Orte getestet und habe das dann herausgefunden. Das ging besser, spannend. Weil mein Gehirn das, glaube ich, verknüpft hat mit, an diesem Ort werde ich nichts anderes tun, außer Bachelorarbeit machen. Ich werde nicht mich ins WLAN einloggen bei Starbucks, ich werde nicht irgendwas am Handy machen, sondern ich habe meinen Laptop auf und habe mir irgendwas bestellt und arbeite einfach und mach sonst gar nichts.
Spannend.
Ja, so muss das jeder für sich herausfinden. Also ich glaube, Uhrzeiten sind ja total spannend. Ja? Mhm. Also ich experimentiere jetzt gerade, wie du weißt, Lennart, dass ich sozusagen meine Nachtarbeit auf Morgenarbeit umswitche. Ist interessant dazu, wie ich da in England jetzt war und in der Früh da nach Southampton gefahren bin, in Coworking Space, war auf BBC 4, ich habe den Namen vergessen, ein ganzer bekannter Wissenschaftler, der Forschungen gemacht hat über Augenrezeptoren und Schlafen und so weiter. Ja? Und der hat also sehr, sehr schlüssig erklärt, dass es eigentlich vollkommen geisteskrank ist, wenn wir in der Nacht nicht wirklich ausreichend schlafen.
Ja, total.
Ich kann das bestätigen als stillende Mutter.
Ja? Also und der sagt, es geht so weit, dass du wirklich Jahre von Leben sogar killst damit.
Ja, also dass man früher stirbt? Oder ja, was meint
er? Also er sagt, die Untersuchungen, also suggest, legen nahe, so, ja, dass das wirklich, also dass du, also Leute, die jetzt zum Beispiel Nachtschichten haben und aber keine Counteraction haben, also dass sie zum Beispiel dann besser essen, also bestimmtes Essen besser haben oder bestimmte andere Dinge sich darauf vorbereiten, dass die wirklich teilweise 4-5 Jahre kürzer leben, als sie eigentlich. Absolut. Also das kannst nachvollziehen. Ja? Mhm. Und deswegen ist was spannend. Heute war doch ein bisschen müde über die letzten Tage mit dem vielen Autofahren und bin aber heute aufgestanden und habe da mit Nick eben diesen Zoom-Call gehabt mit Amerika. Ja? Und es war echt cool, ich war extrem produktiv. Deswegen überlege ich mir jetzt, gegen meine Gewohnheit, einfach zu sagen, ich gehe um 10 schlafen, nicht um 2, ja, und bin aber um, was, um 5, 6 auf, weil für mich ist es zum Beispiel wichtig, dass ich zumindest am Tag 2, 3 Stunden habe, die außerhalb der üblichen Arbeitszeit sind. Also wo eben niemand anrufen kann, ja, oder wo es noch immer ein bisschen dunkler ist, weil das tut mir auch gut, so zum, mich zu fokussieren, ja. Also das ist so total angenehm.
Ja.
Und ich werde jetzt testen, wie das ist, wenn man das einfach verschiebt.
Bisschen zurückkommen zum Thema, weil ich glaube, das sind ganz viele Folgen, die wir gerade anschneiden. Aber wie können wir diesen Mount Everest wieder runterbrechen? Und da gibt es ganz, ganz schöne Beispiele. Und zwar, wie wird man Millionär? Dollar by Dollar. Wie isst man einen Elefanten?
Stück by Stück.
Here we go. Wie läuft man einen Marathon?
Schritt by Schritt.
Here we go. Sprich, genau, also das sind diese ganzen Spielereien, über die man da quasi reden kann. Und das Wichtige ist, glaube ich, zurückzukommen, ob man es digital macht, physisch aufschreibt, sich an die Wand macht, wie auch immer, dass man einfach einen Ort hat, wo ein Pool ist, der übersichtlich ist. Wie der ausschaut für jeden, ist vollkommen jedem überlassen, aber es muss übersichtlich sein für die Person. Man muss ganz klar wissen, was ist zu tun, was sind die wichtigsten Prioritäten, was sind die unwichtigen Sachen. Und da habe ich gerade im Vorgespräch auch schon erwähnt, da habe ich eine ganz, also für mich zumindest eine total spannende Lösung jetzt gefunden, weil für mich, also ich habe vor einem Jahr, anderthalb Jahren, da habe ich diese Bücher verschlungen, also ganz, ganz viel geschlungen, da habe ich auch diese 5 a.m. Morning Club gemacht und so, und dann bin ich jetzt wieder ein bisschen runtergekommen, aber jetzt kommt es gleich wieder ein bisschen los, ne? Und ich habe mit Monday auch da wieder unbezahlte Werbung, aber es ist ein geiles Tool, Christian, nach wie vor, krasseste Entdeckung von dir, da habe ich jeden einzelnen Bereich habe ich als Projekt angefangen, auch wenn es privat ist. Und man sagt immer, ja, private Sachen in Projekte und so, das klingt dann so Business und so rationalisiert und so. Aber das ist Bullshit, weil, also da gibt es auch wieder einen Spruch, also plan your work and work your plan. Das ist super spannend. Plan your work and work your plan. Also erst planen, was man machen will und dann das ganz stupide abarbeiten. Wirklich nicht mehr ab, distracten und so, sondern wirklich nur noch durchziehen und durcharbeiten.
Absolut.
Und für mich ist es so, dass ich, also ich nehme mal ein Beispiel, ich habe ein Board, ist eine Wohnung und hier habe ich insgesamt jetzt 2, 4, 6, 7 To-Dos. Da geht es um eine Wohnung, die ich jetzt modernisieren will, einrichten will und so weiter und so weiter. Und das ist für mich auch irgendwo ein riesen Mount Everest, weil ich es noch nie gemacht habe. Keine Ahnung davon. Aber ich habe mir diese Punkte ganz chronologisch runtergebrochen. Ich habe insgesamt, wie gesagt, jetzt gerade 7 Punkte, die ich anfassen kann und die vor mir schon sind. Und ich habe das nach der Priorität, nach einer A, B, C, D, E Priorität, das können wir nochmal anders erklären, einfach eingestuft nach der Wichtigkeit. Und ich sehe jetzt ganz genau, was ist Step 1, was ist Step 2, was ist Step 3, was ist Step 4. Und so ist es für mich vollkommen nachvollziehbar, was ich als nächstes tun habe. Das sind alles Baby-Steps. Bei dir ist es die Überschrift draufschreiben aufs Blatt. Bei mir ist es jetzt quasi das Board zu erstellen oder diese Reihenfolge auf Monday. Und es ist für mich super stressfrei und ich habe jetzt nicht mehr diesen im Hinterkopf diese ganzen Projekte, wo ich denke, okay, alles klar, sind so viele Sachen, ich habe gar keine Ahnung und das ist, fliegt immer tagsüber was rein und dann habe ich, oh, da habe ich vergessen und so. Also das passiert jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das ist ganz spannend. Also das wäre für mich die Antwort auf ne, Dollar by Dollar, Schritt für Schritt und Stück bei Stück.
Aber wie gesagt, das ist für mich, das ist also die zweite Stufe, also die auch absolut notwendig ist, dass man die Dinge wirklich in kleine Stücke runterbricht, die einfach leicht machbar sind. Und ich glaube, bei vielen Menschen scheitert es einfach, dass sie den ersten Schritt nicht machen. Also die machen eben nicht einmal das Monday Board. Die machen nicht die Notiz im Moleskine oder sonst wo. Ja? Nicht? Und da muss man sich eben selber austricksen, indem man dann eben etwas ganz Minimales macht, was so wie die Eingangstür zu dann dem Monday Board ist. Weil wenn du das einmal schon geschafft hast, ein Monday Board zu machen, dann bist du schon einmal echt cool unterwegs, würde ich sagen. Ja?
Auf jeden Fall.
Was ich noch ergänzen möchte, weil das erinnert mich an dieses Schritt für Schritt. Ich habe mich auch selber immer motiviert. Das war mir auch wichtig, dass ich wusste, wofür mache ich das. Ich kann das immer am besten auf meine Bachelorarbeit beziehen, weil das kam mir wirklich vor wie ein unfassbar großes Projekt, weil da ging es mir noch überhaupt nicht gut. Ich wusste nicht, wie man sowas schreibt. Ich hatte überhaupt keinen Plan, was überhaupt mein Thema ist. Ich war auch mal wieder zu spät dran und überhaupt. Und ich habe gedacht, okay, jetzt, wo ich endlich einen Professor gefunden habe, der das mit mir macht und ich ein Thema grob weiß, muss ich das wirklich auch schaffen, weil ich kann das nicht herauszögern und dann noch Semester dranhängen, das geht für mich einfach nicht. Und dann habe ich mir ein riesengroßes Plakat geschrieben, ich schaffe das, mit ein paar Namen drunter, die mir wichtig waren, mit Herzchen, also ja, ich war klein und jung und so, ne, ich musste das machen und habe mir dann für jede Woche immer eine Liste gemacht mit irgendwie Bachelorarbeit, Schlafen, Essen, Sport und so weiter. Also habe einfach ein paar Sachen aufgeschrieben und dann immer Kästchen dahinter gemacht. Und jedes Kästchen stand für eine Stunde. Das heißt, ich hatte die Motivation, dass ich nach jeder Stunde ein Kreuz da drauf machen kann. Und fürs Wochenende habe ich mir immer aufgeschrieben, was ich da Schönes machen möchte. Also Freunde treffen oder irgendwo hinfahren oder so. Und erst wenn ich komplett alle Kreuzchen angekreuzt hatte, also auch für Schlafen und Essen, damit Ausgleich war, dann durfte ich das am Wochenende machen. Das war irgendwie so mein Trick, dass ich dachte, okay, ich kann jede Stunde mich motivieren, dass ich ein Kreuz mache und weil ich so viele Kreuze sammle, kann ich dann was Schönes am Wochenende machen.
Mhm, schön.
Und ich glaube, das kann man auch ins Kleine runterbrechen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Steuer geht, dass man sich sagt, okay, ich arbeite einen Monat ab und danach gehe ich ein Eis essen oder so. Also was auch immer einem in den Sinn kommt, was man gerne machen würde oder, weiß ich nicht, hört sich eine Meditation an oder macht Yoga oder was auch immer. Ich glaube, dass das gut ist, weil dann hat man wieder dieses Schritt-für-Schritt-Ding drin und einen Ausgleich danach.
Absolut,
mhm, absolut, absolut. Was ich noch, ein kleines Tool, das ich noch gerne erwähnen würde, weil es wirklich toll ist, kommt auch von der Barbara Scher. Sie hat das, also das ist ein Tool, das kennt man auch im Business, aber sie hat das sehr, also für das private Leben irgendwie auch angewandt, nämlich dieses Backward Flowchart. Ja? Also du sagst dir, okay, das Endergebnis soll so sein. Und das Endergebnis, was immer das ist, schaut genauso aus und ich gehe jetzt Schritt für Schritt zurück, bis ich zu einem Schritt gekommen bin, von dem ich weiß, dass ich ihn heute tun kann, ohne dass ich einen riesen inneren Stress bekomme. Okay. Ja, und selbst wenn es bedeutet, ich spitze den Bleistift. Ja? Mhm. Also man soll sich eben dann nicht bewerten dafür, dass man dann, dass der Schritt so klein ist oder irgendwas, ja? Sondern ich gehe einfach so weit zurück, bis ich etwas habe, was ich jetzt tun kann. Und zwar jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen oder nicht, wenn ich erst, ich weiß nicht, dreimal meditiert habe, sondern jetzt. Und zwar sofort. Und wenn man das schafft, ja, dass man so weit zurückkommt, dann hast du nämlich das Schöne dabei. Ist nämlich, du hast damit dann schon die ganzen Schritte nach vorn ja auch schon aufgeschrieben. Weil du ja zurückgegangen bist, ja. Mhm. Und das sind dann alle Schritte, die man dann wirklich gehen kann. Also das hängt zusammen, was du gesagt hast, Leonard, mit den kleinen Portionen, ja.
Mhm. Und das erinnert mich wiederum daran, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir uns auch selber sagen dürfen, dass wir das können. Weil oft sagt man ja, ah, ich kann das sowieso nicht oder nee, ich fange das lieber gar nicht erst an, weil nachher geht's schief oder so. Und wenn man diesen Gedanken aus sich raushaben möchte, also diese Angst, kritisiert zu werden oder die Angst, dass es nicht gut genug ist oder die Angst, dass man nicht liebenswert ist, so wie du gesagt hast, Lennart, wenn es darauf zurückkommt, dass man sich wirklich sagt, ich bin bereit dazu, ich kann das schaffen und bei allem, wo es Probleme gibt, kann ich ja jemanden fragen. Also keiner erwartet ja, dass ich die Steuererklärung allein mache. Ich zum Beispiel habe keine Ahnung, wie das geht. Marie hilft mir damit und das ist gut, weil dann geht's schneller und sie hat es mir erklärt und ich kann es dann wiederum jemand anderem erklären. Also dieses Projekt muss ja auch nicht alleine geschafft werden. Genauso wenig, wie man allein den Mount Everest besteigt. Ja, man kann ja jemanden mitnehmen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt, sorry, ich weiß nicht, warum die Barbara Scher heute so stark reinkommt. Aber sie kommt nämlich ein anderes extrem geiles Tool, das ich auch bei ihr gelernt habe, was du jetzt gerade gesagt hast. Also für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen im Äther. Ja, für mich ist es eigentlich leichter, im Team zu arbeiten. Damit meine ich nicht, dass ich jetzt gemeinsam, also unbedingt an dem gleichen Projekt arbeiten muss, aber zum Beispiel, wenn Clara, ich sage ja schon Clara, also wenn die Clara, sagt man in Österreich, ja, am Sofa sitzt und ich in meinem fetten Stuhl daneben sitze, ja, und sie macht X und ich mache Y, ist es für mich trotzdem leichter, mein Y zu machen, wenn sie das X macht, als wenn, keine Ahnung, sie gar nicht da ist, zum Beispiel, ja. Das heißt, das Tool schaut so aus, das kann man ja heute online total easy machen, ja. Du fragst ein paar Leute, okay, was haltet ihr davon, wenn wir heute von 10 bis 12 Uhr mittags einfach wichtige Dinge erledigen, die wir vielleicht schon lange erledigen wollten? Wer ist dabei? Wer unterstützt mich, dass ich das mache? Ja? Und das hat immer funktioniert. Da sagen, ja, ich bin dabei, wir machen das. Ja? Und dann macht man so zwischendurch so kleine Check-ins. Ja? Und Faktum ist, du tust es dann auch, weil du weißt, dass der andere es auch tut und dass der andere dich quasi accountable haltet dafür.
Mhm. Ja.
Das ist ein ziemlich cooles Tool.
Ich merke gerade, dass ich damals ganz schön schlau war eigentlich, weil genau so habe ich das gemacht. Ja, ich habe nämlich ganz oft Jana gesagt, ich muss dringend arbeiten. Kann ich mich bei dir verpflichten, dass ich von 10 bis 12 arbeite und erst danach kann ich dir wieder was schreiben?
Siehst du, schlau ist etwas.
Und ich habe mich sogar, ich habe mich sogar mit Freunden getroffen und habe gesagt, bitte setz dich einfach zu mir an den Tisch, mach was auch immer du machst, aber tu, als würdest du irgendwie konzentriert arbeiten und tu's, damit ich konzentriert arbeite.
Und da den Kreis schließen quasi, zur Natur zurückzukommen mit dem Gras und der Natur. Kein Baum steht alleine in dieser Welt, die stehen immer im Verbund. Die Vögel fliegen in Süden immer im Verbund. Die Natur zeigt es uns da wieder. Wir Menschen sind nur so dumm und denken, wir sind unabhängig von allen anderen und können das alleine machen. Und vielleicht auch noch eine letzte schöne, ein schönes Bildnis, warum wir doch lieber wieder im Team arbeiten sollten und zusammen quasi die Reise antreten sollen in Richtung unseren Süden, sozusagen, wenn man es in Vogelsprache ausdrücken möchte. Passt soweit, oder?
Ja, schön. Ja, ich rede öfter in Vogelsprache. Das hört sich schön an, wenn du so redest.
Ja, das freut mich doch.
Piep, piep.
Ja, Clara, die Outro.
Ach Gott, ich schon wieder. Ja, war schön, dass du zugehört hast. Wir freuen uns wie immer, dass du dabei bist. Gib uns gerne Feedback dazu, wie es dir gefallen hat, was du verändern möchtest. Gib uns Vorschläge für Themen, die für dich persönlich interessant sind. Da freuen wir uns immer drüber. Und ich versuche das in Christians Worten zu sagen, wo auch immer du das gerade anhörst und welcher Zeitpunkt auch immer ist, genieß die Folge und sei auch nächstes Mal wieder dabei.
Danke.
Ciao.
Und schöne Zeit. Ciao, ciao.